Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Erstklassig, Viertklassig, dem Podcast zur Regionalliga West von der Rheinischen Post bzw. FUPA Niederrhein. Mein Name ist André Nückel und mir gegenüber sitzt Markus Becker.
Moin moin, hi.
Ja, wir wollen heute nach unserer Sonderfolge zu Türkspor Dortmund mal über den 26. Spieltag sprechen. Haben uns dazu entschieden, jetzt auch immer direkt nach dem Spieltag miteinander zu sprechen, weil es einfach interessanter ist zu schauen, was ist da passiert, wie schlecht waren unsere Tipps wirklich. Ich meine, ich hatte jetzt in der vergangenen Woche einen Text mit meinen Regionalliga-Tipps veröffentlicht und da wurde ich schon recht stark kritisiert in den sozialen Medien.
Ja, was tippst du auch gegen den MSV Duisburg?
Ja, ich hatte auf mehr Spannung im Aufstiegskampf gehofft.
Ja.
Und sag mal so, das
nach hinten losgegangen
ist nach hinten losgegangen. Deswegen, wir werden jetzt mal ganz in Ruhe über den Spieltag sprechen, werden schauen, was da so passiert ist. Haben in der Folge noch zwei News für euch, wovon auch eine sehr relevant für die nächsten Wochen sein könnte. Blicken dann auf einen Spieler der Woche, den Markus mitgebracht hat, tippen den kommenden Spieltag und haben am Ende noch die zweite Ausgabe unseres Spiels Wer bin ich?
Ja, da habe ich auch wen Interessantes mitgebracht. Mal sehen, ob es zu einfach ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
Okay, dann starten wir mit Aktuelles. Du hast es eben schon angesprochen, mein MSV Duisburg-Tipp war jetzt nicht ganz passend. Ich setzte darauf, dass Schalke den Bus parkt und Duisburg keine Lösung findet. Aber ich sag mal so, ein klares 4:0, da hat Duisburg nicht nur mich eines Besseren belehrt, sondern auch gezeigt, dieser Türkspor-Dortmund-Rückzug, der für einen 6-Punkte-Abzug gesorgt hat beim MSV, hat die Mannschaft mal so gar nicht gejuckt.
Genau, am Freitagabend haben sie ja jetzt vorgelegt mit einem 4:0, vor allem Patrick Susek hat extrem überzeugt, war kaum zu stoppen von der Schalker Verteidigung. Und ja, das war dann halt die Benchmark für die restliche Konkurrenz, die dann dementsprechend nachholen musste am kommenden Tag, sprich am Samstag, konnten dem aber nicht Folge leisten. Vor allem Gladbach und Köln konnten nicht dreifach punkten.
Genau, ich habe es bei Gütersloh schon so ein bisschen vorhergesagt, dass die eventuell was holen könnten gegen Fortuna Köln. Mhm. Das ist dann auch so eingetroffen. Gütersloh, du hast es beim letzten Mal auch schon gesagt, ist für dich eine Mannschaft, die dir extrem viel Spaß macht.
Positive Überraschung auf jeden Fall.
Positive Überraschung in jedem Fall. Und ja, die gleichen gleich zweimal im Heimspiel gegen Fortuna Köln aus und holen sich am Ende ein verdientes 2:2. Bestätigen damit, glaube ich, ihren starken Rang 6, müsste es gewesen sein, genau. Und Fortuna Köln hat jetzt nach diesem Spiel 9 Punkte weniger als der MSV Duisburg. Das heißt, das Thema ist in jedem Fall gelutscht.
Ja, also es wird auf jeden Fall extrem schwierig, nochmal irgendwie an die Zebras dran zu kommen. Ich glaube inzwischen auch nicht mehr dran. Vor allem jetzt die Art und Weise, wie das Team von Dietmar Hirsch das jetzt am Freitag gelöst hat, ließ dann nicht mehr wirklich viele Zweifel aufkommen, wer am Ende ganz oben steht. Ja, aber man weiß am Ende trotzdem nie. Ich möchte mich trotzdem nicht ganz festlegen, obwohl ich glaube natürlich, der MSV macht das am Ende.
Ein Stückchen näher am MSV ist immer noch die U23 von Borussia Mönchengladbach dran. Mhm. Kamen aber auch daheim nicht über ein 2:2 hinaus. Der erste FC Bochum hat jetzt zum ersten Mal seit vier Spielen nicht gewonnen. Die haben die letzten 3 Spiele gewonnen, haben jetzt ein 2:2 geholt.
Genau.
Dabei ging es eigentlich ganz gut los. Frühes Tor nach 3 Minuten von Hanke. Dann noch ein verschossener Elfmeter, der sich dann am Ende irgendwo auch rächen sollte. Denn es hieß dann am Ende 2:2 trotz 2 Führungen. Aber Gladbach hatte da einen Spieler in dieser Saison, der wahrscheinlich auch sein letztes Jahr in der Regionalliga West verbracht hat. Denn
Noah Pesch, 2-mal getroffen. Lebensversicherung hatten wir auch geschrieben auf WUPA. Hatte dann dementsprechend immerhin 1 Punkt gerettet für die Fohlen. Aber ja, man muss auch fairerweise sagen, Bocholt war auch einfach extrem oder ist einfach extrem gut drauf und war dann eine undankbare Aufgabe, da dann jetzt nochmal den Abstand auf Duisburg zu verkürzen, was sie dann letztendlich nicht geschafft haben und konnten dann auch effektiv sogar ein bisschen glücklich sein, dass sie dann überhaupt punkten durften.
2 weitere Spiele, die unentschieden endeten und auch irgendwo eine Relevanz für die Liga haben, sind das 1:1 zwischen Hohköppel und Uerdingen und das 2:2 des WSV gegen Rödinghausen, denn 3 dieser 4 genannten Teams stecken unten drin.
Oh ja, Abstiegskampf, der geht richtig ab. Da bin ich auch extrem gespannt, was dann in den kommenden Wochen sich abspielt. Hohköppel gegen Uerdingen habe ich auch live getickert bei uns auf FUPA. Hoffentlich ziemlich verdeutlicht, war über die längste Zeit eine extrem zähe Angelegenheit. Nicht viel passiert da auf diesem holprigen Rasen an der Westkampfbahn in Düren. Und dann ist es erst dann wirklich in der Schlussphase aufgekocht. Hohköppel trifft dann mit der ersten Ecke mit ihrer ersten Ecke des gesamten Spiels zum 1:0. Es schien wieder alles oder es deutete wieder alles darauf hin, dass der KFC quasi ausgenockt ist, aber trifft dann kurioserweise dann mit dem, also 2 Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit durch Song Hoon Baek, der ist erst im Winter dazu gekommen, Südkoreaner, spielt das erste Mal überhaupt in Deutschland und trifft dann jetzt zu so einem wichtigen Zeitpunkt für den Verein, der zu dem Zeitpunkt mit dem Rücken zur Wand stand. Denn der KFC, wenn man jetzt mal Türkspor rausrechnet, war nach dem 0-1 zwischenzeitlich Tabellenletzter.
Genau, der Wuppertaler SV hat auch unter anderem den KFC in der Tabelle überholt. Ja. Dabei langte es aus WSV-Sicht nur zu einem 2-2, eben schon gesagt, gegen Rödinghausen, denn der WSV führte mit 2-0, traf sogar eigentlich so zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt, wie es in der FIFA-Sprache heißt, unmittelbar nach der Pause. Ja. Aber die Ostwestfalen wehrten sich, kamen noch zurück und ja, turbulente Woche beim WSV. Zum Wochenanfang gab es so ein paar Gerüchte über einen möglichen Rauswurf von Sebastian Terralla, der ja auch Türkspor mal trainiert hat in dieser laufenden Saison, dass ja auch noch irgendwo spannend ist.
Man könnte meinen, kein schlechtes Omen. Oder kein gutes Omen wohl eher.
Ja. Kein gutes Omen, genau. Dann gab es jetzt auch noch Manno-Rauswürfe. Gaetano Manno ist der Sportdirektor bzw. sportliche Leiter von Wuppertal. Die Fans sind unzufrieden und das ja. ist halt eine normale Reaktion im Sport, dass man das dann halt auch entsprechend mit Sprechchören etc. zum Besten gibt, ne?
Ja, wir hatten unter der Woche bei Fußballer darüber gesprochen. Vielleicht nächstes Jahr in der Oberliga, KFC und WSV. Aktuell belegen sie natürlich wieder Türkspor rausgenommen, die beiden letzten Tabellenplätze. Auch wenn zwischen 12 und 17 nur 3 Punkte Unterschied sind. Also es ist natürlich alles möglich, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick echt nicht rosig aussieht für die beiden ja Traditionsclubs, muss man schon sagen. Denn jetzt die Vereine aus dem Bereich Westfalen, Schalke und Wiedenbrück, die sind richtig gut drauf, konnten jetzt auch gut punkten und setzten sich dann auch verdienterweise, muss man sagen. Denn beim KFC und beim WSV ist, glaube ich, das Motto Pleiten, Pech und Pannen, vor allem rein sportlich, stand recht groß.
Und beim KFC nicht nur sportlich.
Ja, eben, ne? Deswegen hat man sich jetzt verdientermaßen nach ganz unten nach unten abgerutscht. Und ja, wird jetzt schwierig für die kommenden Wochen.
Du hast es gerade schon angedeutet, das war mein 100% richtiger Tipp gewesen, dass Wiedenbrück mit 2-0 Lotto gewinnt. Bei den Sportfreunden Lotten ist jetzt auch allmählich die Luft ein bisschen raus.
Ja, bei denen aber auf jeden Fall.
Haben Gütersloh verloren, in Köln nur ein Remis und jetzt noch die Heimpleite gegen Wiedenbrück.
Ja.
Ich meine, es wird trotzdem eine fantastische Saison des Aufsteigers gewesen sein und lass mal kurz nachschauen. Ja, die werden in jedem Fall die Saison als bester Aufsteiger beenden, was ja auch schon mal ein Fingerzeig ist. Deswegen, die können zufrieden sein. Wiedenbrück, für die geht es einfach aktuell um mehr. Und ich kann mir schon gut vorstellen, wie da so ein Sascha Mölders in der Kabine sitzt und dich einheizt. Da hätte ich auch noch mal Bock drauf, Fußball zu spielen, beziehungsweise das da mal mitzuerleben. Ich meine, vor ein paar Wochen ging ja die Ansprache von Karaman von Schalke rund.
Ja.
Und ich kann mir halt vorstellen, dass Sascha Mölders sowas auch macht. Und,
ja, man kann auf jeden Fall vom Sascha Mölders-Effekt sprechen. Ich schaue mal kurz parallel nach, unsere geliebte Live-Recherche, wie dann die Bilanz unter dem Ex-Bundesliga-Spieler raus. Also für einen Abschiedskandidaten gar nicht mal so schlecht. 3 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen. Sprich, aus 8 Spielen holte er dann 10 Punkte. Gar nicht mal so schlecht. Und ja, jetzt hat man sich jetzt erstmal seit langer Zeit wieder ans rettende Ufer gerettet. Also sieht aktuell echt extrem gut aus. Und vor allem dann so gegen eine Top-Mannschaft wie Lotte holt man dann auch noch 3 Punkte. Mühsam, aber am Ende verdient. Kann man nicht meckern.
Ja, kann man so machen. Wenig zu meckern hatte Fortuna Düsseldorf 2. Deren Spiel ist nämlich ausgefallen, weil sie gegen Türkspor Dortmund gespielt hätten. RWO schlägt den SC Paderborn 2 mit 2-0. Ist jetzt, glaube ich, einfach mal Wasser auf die Mühlen nach den extrem schwachen Wochen. RWO ist jetzt auf Platz 4 geklettert, haben auch nur noch theoretische Chancen auf den Aufstieg, ähnlich wie Fortuna Köln. Deswegen geht es darum, jetzt nur noch wahrscheinlich Platz 3 zu erobern. Eventuell reicht es auch für die Vizemeisterschaft, um dann halt mit einem bestmöglichen Gefühl in die neue Saison zu gehen. Und dann haben wir noch ein anderes Spiel, ein letztes Spiel, über das wir auch eventuell einen Tick länger sprechen möchten. Denn der erste FC Düren hat mit 2-1 beim ersten FC Köln 2 gewonnen. Ex-Profi bzw. Ex-Bundesliga-Spieler Marco Höger ist vom Platz geflogen mit Gelb-Rot. Das sind aber jetzt alles nur Mankulaturen, die uns jetzt in dieser Form gerade nicht mehr interessieren. Denn, Markus, das war deine News in den vergangenen Tagen, beim ersten FC Düren brodelt es gewaltig und jetzt scheint es sogar zu was zu kommen?
Ja, eventuell, aber das natürlich, das steht in den Sternen, was jetzt am Ende das Resultat sein wird. Zumindest die Insolvenz deutete sie sich an und das konnte Adam Matuschek, das ist ja der spielende sportliche Leiter, der interessanterweise auch jetzt hier gegen Köln das 1:1 geschossen hat per Elfmeter, der konnte unter der Woche bei den Kollegen vom Reviersport, konnte er nicht verneinen, dass die Insolvenz ansteht. Man wollte sich dann jetzt in der kommenden Woche zusammensetzen und schauen, was jetzt für die Zukunft, was es für die Zukunft heißt bei den Dürnern. Aber das heißt ja effektiv, die Insolvenz ist eine Möglichkeit. Genauso ist dann auch, wenn man seit, wie es ja bekannt geworden ist, seit Januar nicht mal die Spielergehälter bezahlt bekommt, ist dann auch der Rückzug eine Möglichkeit. Rückzug vor Saisonende, und das könnte dramatische Konsequenzen für Abstiegs- und Aufstiegskampf in der Regionalliga West bedeuten.
Absolut, und bevor ich jetzt dazu noch etwas sage, erstmal ein Lob an die Mannschaft. Ja. Sich jetzt so zu präsentieren, 5:1 in Uerdingen zu gewinnen, 2:1 in Köln zu gewinnen, die Mannschaft lebt. Man kann natürlich auch sagen, die Spieler müssen sich jetzt auch weiter präsentieren, um halt Anschlussverträge zu finden, beziehungsweise nach der Saison halt direkt einen neuen Verein zu finden.
Ja, wir wissen ja nicht, wie es dann am Ende aussieht. Ne? Vielleicht retten sie sich ja doch irgendwie sportlich, genau, oder finanziell. Mal sehen.
Das kann natürlich sein, aber die Spieler müssen sich ja halt noch bestmöglich präsentieren,
klar,
um halt dann Anschlussverträge zu bekommen, ob es jetzt in Düren ist oder woanders. Wäre jetzt mal dahingestellt. Aber das dann auch so wegzustecken, ist schon aller Ehren wert. Und da kann man auch schon mal auf den Knopf drücken, den ich gerade suche. Und zwar ist das dieser hier.
Hey! Verdient, genau, auf jeden Fall. Also wenn, wir wissen ja alle, dass das war ja schon beim KFC Uerdingen klar, wenn das Insolvenzverfahren eingeleitet wird, dann droht eine 9-Punkte-Strafe. Sprich, wenn das noch vor Saisonende der Fall ist beim ersten FC Düren, dann würden sie genau quasi in diese schon extrem aufgeblasene Abstiegsgruppe reinrutschen. Und dann wird es auch rein sportlich nochmal extrem eng. Wenn das nicht der Fall ist, sind sie effektiv jetzt eigentlich schon gerettet. Aber ja, das wird sich dann jetzt wahrscheinlich schon in der kommenden Woche klären, wie es dann für die Zukunft aussieht bei Düren.
Zwei Sachen dazu noch. Sache eins, wenn Düren zurückzieht, was ja echt eine Option zu sein scheint,
ja,
dann bekommen wir eine komplett neue Tabelle in der Regionalliga West. Ich meine, bei Türkspor Dortmund, ne, alle Teams haben Punkte abgezogen bekommen, weil Türkspor Dortmund hat selbst nur 9 Punkte geholt. Mhm. Düren aber steht bei 35 Punkten im kompletten Mittelfeld. Das heißt, sie haben schon gegen viele Gegner gewonnen, haben gegen viele Gegner verloren, viele Remis geholt. In der Tat sind es 9 Siege, 8 Unentschieden und 8 Niederlagen. Und das würde die Tabelle insofern komplett auf den Kopf stellen, dass du da halt nicht überall ein Streichergebnis wie gegen Türkspor Dortmund hast, sondern echt schauen musst, wie die gegen wen gepunktet haben. Das kann halt alles komplett durcheinander wirbeln. Ich glaube, gegen Duisburg haben sie jetzt beispielsweise nichts geholt.
Nein.
Aber
das ist ja auch sowieso an sich ist das ja einzigartig, denn auf keinem Spielniveau, beziehungsweise von Kreisliga B bis zur Oberliga, ist es ja extrem selten, dass so ein Mittelfeldteam einfach während der Saison zurückzieht. Das sind ja meistens dann einfach sowieso die Teams, die sportlich dann Woche für Woche irgendwie auf die Ohren bekommen und sich dann denken, ja, jetzt hat eh keinen Sinn mehr, wie wir treten sowieso mit 12 Mann pro Woche an.
Ja.
Aber dass dann irgendwie ein Team, das sportlich gar nicht so schlecht steht, einfach zurückziehen muss, hat ja natürlich hier Gründe rein finanzieller Natur, die hohen Anforderungen mit der Regionalliga West. Deswegen haben wir auch echt wenig Vergleichswerte, wie das in anderen Ligen aussah oder aussehen könnte.
Ich habe in der Tat ein aktuelles Beispiel, das ist aus der Kreisliga B in Düsseldorf, also ja, viel, viel, viel tiefer.
Ja.
Da hat der Aufstiegskandidat Rater SV2 im Winter zurückgezogen, weil die gesamte Mannschaft halt gewechselt ist. Mhm. Das ist etwas, das ist in der Regionalliga auszuschließen, wegen gültiger Verträge und Profitum oder Profitum-Status vielmehr. Aber das sind halt dann schon so Möglichkeiten, die es gibt, aber die halt in der Form in der Liga eher unrealistisch sind.
Ja.
Zweiter Punkt, den ich noch machen wollte, war, mein Bauchgefühl hat sich leider bestätigt oder scheint sich zu bestätigen. Vor einer Woche saß ich hier und habe gesagt, ich glaube, dass weder KFC Uerdingen noch der erste FC Düren weiter in der Regionalliga spielen werden, beziehungsweise spätestens im Sommer nicht mehr Teil dieser Liga sind. Das scheint sich allmählich zu bewahrheiten. Beim KFC Uerdingen könnte es auch mittlerweile nur sportliche Gründe haben, nicht mehr nur Insolvenz. Da muss man noch dazu sagen, in 2 Tagen läuft die Deadline ab, heißt es. Bis zum Dienstag müssen wohl die Schulden beglichen sein, damit es nicht zur Insolvenz kommt, beziehungsweise ich habe mal gelesen, das ist eine Summe von, ich glaube, von 1 Million bis 2 Millionen, die da auf den Tisch kommen müssen, damit das Ganze halt noch abgewendet werden kann. Würde ich jetzt also auch zeigen, aber sportlich zeigt beim KFC Uerdingen mehr als bei allen anderen Vereinen die Tendenz nach unten. Und ja, beim ersten FC Dürren sind es einfach halt jetzt die wirtschaftlichen Faktoren.
Ja, aber nach wie vor, wir müssen jetzt auch an dieser Stelle betonen, dass es von unserer Seite Spekulationen sind. Wir wissen nicht, was in der kommenden Woche dann das Resultat sein wird. Aber das ist es ist eine Option, dass der Rückzug im Raum steht und dass einfach die Insolvenz 9 Punkte Strafe mit sich ziehen könnte. Das sind alles Optionen, die man erwägen muss beim ersten FC Düren.
Fakt ist aber, das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen, es wird in jedem Fall etwas passieren. Denn wenn Adam Matuschek sagt, wir werden uns in der kommenden Woche zusammensetzen und schauen, was dann passiert oder zu welcher Lösung wir uns entscheiden. Sie müssen handeln und da wird was kommen. Mhm. Und die Möglichkeit besteht, dass bis zum Saisonende an der Dürener Westkampfbahn nur noch Eintracht Hohkeppel spielt. Ne? Das ist halt.
Wer hätte das vor Saisonbeginn gedacht? Ne?
Niemand.
Ja.
Genau, dann hätten wir noch ein weiteres Thema, kommen dabei zurück zum FC Gütersloh. Mhm. Der hat jetzt eine spannende Neuigkeit in dieser Woche produziert, ohne irgendwie groß was falsch gemacht zu haben. Und zwar geht es um den Spieler Markus Esko, 25 Jahre alt, wurde in der Vergangenheit auch mal an den SC Verl verliehen und der Verein und der Spieler haben sich jetzt getrennt. Ich meine sogar fristlos, weil der Spieler sich zu einem Engagement in der Icon League entschieden hat. Und da hat der FC Gütersloh ganz klar in der Stellungnahme gesagt, die Regionalliga West ist eine Profiliga. Wir arbeiten unter Profibedingungen und da ist einfach kein Platz für ein Nebenengagement. Mhm. Und entsprechend hat sich dann der Spieler Markus Esko für ein Abenteuer entschieden, das maximal 3 Monate dauert, anstatt die Saison zu Ende zu bringen. Er hat 14 Mal gespielt, kam zu je 2 Toren, 2 Vorlagen, ist also schon ein Rotationsspieler gewesen. Deswegen finde ich diese Entscheidung schon spannend.
Auf jeden Fall. Und ist damit auch nicht der Einzige. Hatten wir auch bei der normalen Fußballlava-Folge besprochen, dass dann ein Spieler vom SV Scherpenberg in der Landesliga, die gleiche Entscheidung getroffen hat, hatten ja auch in der Vergangenheit das Beispiel mit Timo Braun vom FC Wegbergbeek. Der ist in der Mittelrheinliga aktiv, sprich, das ist das Äquivalent zur Oberliga Niederrhein. Damals hatte sich dann auch der Sportchef des FC Wegbergbeek echauffiert über seine Entscheidung, dass er sich anstatt eines Pokalspiels, damals war es gegen Eintracht Hohkeppel, dann für das Abenteuer, das war das Finale der Icon League, entschied. Damals wurde er zitiert bei den Kollegen von der RP mit Timos Fernbleiben ist unentschuldbar. Er hat seine Mannschaft im Stich gelassen. Ich bin mir sicher, dass wir mit Timo eine echte Chance gehabt hätten, gegen Hohkeppel zu gewinnen. Wie gesagt, das Resultat war dann am Ende 1-3 verloren. Und man hat sich aber ein bisschen später, ich meine, das war ein paar Wochen später, dann wieder geschlichtet und ist jetzt wieder auf einem Nenner. Sprich, Timo Braun hat sich dann langfristig für das Engagement bei Wegbergbeek entschieden und eben nicht für die Icon League.
Ja. Ist für mich auch noch ein klarer Indikator dafür, beim FC Gütersloh läuft es halt so richtig, richtig gut. Und die wollen jetzt auch einfach keine Störfeuer zulassen. Deswegen ist das meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung gewesen. Es ist auch ein Spieler gewesen, auf den man verzichten kann. Das, ne, Rotationsspiel.
Hart gesagt, ja.
Aber ja. Es ist ein Spiel, auf den du verzichten kannst. Mhm. Und deswegen ist das eine Entscheidung, die ich als Verantwortlicher des FC Gütersloh auch so gefällt hätte.
Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ne? Also man hat es jetzt auch wieder gesehen am Wochenende, starke Leistungen gezeigt gegen Fortuna Köln. Und ja, das Fehlen von Esko war dort nicht evident. Ja.
Genau. Gut, dann das sind so die aktuellen Themen rund um die Regionalliga West. Kommen wir zum nächsten Segment, das wir auch eben schon ansatzweise angekündigt haben. Und zwar Spieler im Fokus.
Genau, denn ich habe einen extrem interessanten Spieler mitgebracht. Den hatten wir kurz angerissen. Noah Pesch ist sein Name, 19 Jahre alt, spielt bei Borussia Mönchengladbach 2, beziehungsweise Borussia Mönchengladbach generell. Ist nämlich schon in der vergangenen Woche das erste Mal für die Profimannschaft, für die Mannschaft in der Bundesliga aufgetreten. Kam dann zu einem 6-minütigen Kurzeinsatz gegen den FSV Mainz, hat 1-3 verloren. Das ist natürlich eine Randnotiz. Aber über allem steht natürlich, dass er mit 19 Toren und 7 Vorlagen nach unserer FUPA-Datenbank einfach die Regionalliga West dominiert. Er kombiniert meiner Meinung nach, finde ich, so Tempo mit Eleganz und Effektivität. Das ist auf jeden Fall ein ästhetischer Spieler, der auch immer wirklich konsequent vom Tor ist. Sprich, dem kannst du nicht viele Chancen lassen, die sitzen dann meistens am Ende. Und ja, grundsätzlich ist es für ihn eher so eine Modellkarriere, kann man schon sagen. Durchlief quasi alle Jugendstationen bei Bayer Leverkusen, wechselte dann jetzt eben zu Borussia Mönchengladbach und in seiner ersten Saison startet er komplett durch, zerpflückt alles und ja, wird langfristig wahrscheinlich dann eher eine Frage für höhere Angelegenheiten sein, als jetzt hier in der Regionalliga West. Aber an dieser Stelle muss ich sagen, denn ich sehe da ein paar Parallelen zu einem anderen Spieler bei Noah Pesch. Ist in dem Zusammenhang auch ein warnendes Beispiel. Ich bin mir sicher, der Spieler wird dir auch was sagen, André. Das ist nämlich Gabriel Vidovic vom FC Bayern. Mhm. Der hatte auch in einem Jahr in der Regionalliga Bayern, hat er auch wirklich alles zerschossen. Ich meine, das waren am Ende 19 Tore. Und ist auch in seiner Spielweise, in seiner Art und Weise wirklich so sehr elegant, technisch extrem versiert, gleicht er sich Noah Pesch. Und man hat ihm infolgedessen dann auch eine große Zukunft im Profifußball vorausgesagt. Ne? Der hatte natürlich alle Voraussetzungen dafür. Für ihn kamen dann aber einfach nur ein paar Leihstationen, wo er sich nie wirklich durchsetzen konnte, unter anderem Vitesse Arnhem in den Niederlanden und jetzt zuletzt beim FSV Mainz 05. Nach einer halben Saison wurde er wieder zurückverliehen zum FC Bayern, kam dann nie zum Einsatz seitdem.
Hat aber auch andere Gründe gehabt.
Hat natürlich auch andere Gründe gehabt, ne, natürlich. Aber man muss halt schon sagen, dass Vidovic ist jetzt seitdem ist jetzt 21 Jahre alt. In den letzten ein, zwei Jahren ist seine Entwicklung ist stagniert. Und das ich fühle ihn auf, weil ich halt damit betonen möchte, der nächste Schritt, und wenn man von nächster Schritt spricht, ist es jetzt hier von Regionalliga West zur Bundesliga, ist extrem hoch. Mhm. Und um diesen Schritt zu machen, braucht es auch teilweise Glück, braucht es das richtige gewisse Etwas. Und das ist nicht selbstverständlich, auch wenn du jetzt hier quasi überragst und der Regionalliga West sozusagen entwachsen.
Ich verstehe, was du sagen möchtest. Ich finde auch den Vergleich extrem spannend.
Noch ein Zusatz dazu, das ist aber eigentlich nicht so relevant, aber Noah Pesch tritt für die kroatische Jugendnationalmannschaft auf.
Ja.
Und gleiches gilt auch für Gabriel Vidovic. Sie haben beide die Staatsbürgerschaft, die doppelte Staatsbürgerschaft für Kroatien und Deutschland. Das ist nur der kleine Exkurs.
Ich habe gerade gesehen, stehen beide auch im Kader der U21 von Kroatien.
Ja.
Wie gesagt, der Vergleich ist spannend. Auch, dass du jetzt diese Verbindung sogar hergestellt hast. Mhm. Meiner Meinung nach gibt es da aber einen entscheidenden Unterschied und das ist halt FC Bayern versus Borussia Mönchengladbach.
Okay.
Du hast es bei Gladbach in jedem Fall einfacher, dich durchzusetzen, zumal Gladbach auch ein Verein ist, der in den vergangenen Jahren immer wieder Talente rausgebracht hat. Mhm. Nichtsdestotrotz würde ich fast schon sagen, versuch dich verleihen zu lassen, geh in die zweite Bundesliga, such dir einen Verein, wo du auf jeden Fall auf Spielzeit kommst und wenn du da halt ansatzweise das bestätigen kannst, was du gerade gemacht hast. Ich meine, wenn es am Ende 7 Tore und 5 Vorlagen in der zweiten Bundesliga sind als 20-jähriger Spieler, ja, im ersten Jahr, sind das hervorragende Werte. Und du hast ja vor allem immer noch genügend Zeit und genügend Chancen, dich zu entwickeln. Deswegen, es muss ja nicht immer direkt die Bundesliga sein, was viele aber so denken.
Ja, ja.
Deswegen, Noah Pesch, zweite Bundesliga, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das wird wahrscheinlich auch jetzt der erste Ansatz sein. Ich glaube nicht, dass er jetzt in der kommenden Saison irgendwo direkt in die Bundesliga verliehen wird oder dass er jetzt bei Gladbach irgendwie direkt eine Rolle spielen wird. Ja. Man wird ihm Spielzeit generieren wollen und das ist am besten. Mit Sicherheit dann in der deutschen zweiten Bundesliga die Möglichkeit oder vielleicht in einer ausländischen Liga, die ungefähr auf dem gleichen Niveau ist. Die Niederlande ist natürlich dann vielleicht, also die unterklassigen Teams in der Niederlande sind dann erwähnenswert. Vielleicht Belgien ist auch immer wieder so ein Thema bei Leihspielern. All das kommt natürlich in Frage.
Oder Kroatien.
Vidovic wurde ja auch zu
Dynamo Zagreb verliehen.
Konnte auch da nicht überzeugen. Deswegen ist er für mich halt das perfekte warnende Beispiel, auch wenn er jetzt mit 21 Jahren ist, seine Karriere nicht gescheitert.
Nein, Quatsch.
Ne? Aber man muss halt immer, muss sich Noah Pesch auch bewusst sein, dass es dann nicht immer direkt weiter steil bergauf gehen kann, manchmal.
In jedem Fall wird er diese Saison wahrscheinlich als bester Spieler abschließen, weil er steht jetzt schon bei 26 Scorerpunkten in 25 Spielen. Das sind herausragende Werte. Mhm. Und deswegen hat er jetzt alle Möglichkeiten, sonst wohin zu wechseln. Und die zweite Bundesliga wäre dann auch meiner Meinung nach ein guter Schritt. Aber wer weiß, sollten jetzt Player Timothy Smalldienst, wie war der Spitzname?
Small Service, ja.
Tim Kleindienst wechseln, dann hast du da auf einmal eine Lücke. Und warum sollte Gladbach dann nicht diesen Spieler mit einbeziehen?
Ja, also die Sommervorbereitung im kommenden Sommer wird dann einen wesentlichen Einfluss haben darauf, wie dann die weitere Saison für Noah Pesch aussieht. Wenn er dort vielleicht den Trainer überzeugen kann, Gerardo Seoane, dann könnte das dann auch für Einsätze reichen. Ich glaube, ein paar Kurzeinsätze, sprich eine Rotationsrolle, wird ihm extrem gut tun, ja. wenn es soweit kommt. Aber ja, das wird sich dann im kommenden Sommer dann zeigen.
Was in jedem Fall noch spannend ist in Gladbach, wir bekommen ja als Rheinische Post sehr viel über Gladbach mit. Wir haben ein eigenes Gladbach-Team. Mhm. Wurde im Vorfeld der Saison sehr viel über Winsley Botelli gesprochen und auch über Shio Fukuda. Beide stehen auch schon im Profikader, kamen manchmal beide schon zum Einsatz. Aber derjenige, der gerade am meisten Aufmerksamkeit erzielt, ist halt Noah Pesch.
Deswegen, klar, Tore generieren immer Aufmerksamkeit. Ne?
Genau. Ja. Dann schauen wir mal, wohin die Reise geht.
Auf jeden Fall gespannt, ja.
Kommen wir zum...
Du hast ja keine Ahnung. Regionalliga-Tipp.
Den Regionalliga-Tipp wollen wir in jedem Fall beibehalten. Kommende Woche steht der 27. Spieltag an. Und das ist... Muss man von vorne anfangen, weil das, was ich gerade erzählt habe, ist auch Schwachsinn.
Ah, super. Komm, nicht vom Mikrofon weggucken am besten. Ne?
Ja. Ja, jetzt haben wir eine besondere Woche in der Regionalliga West, denn es steht eine Pause an, Länderspielpause, wo auch unter anderem dann unserer Meinung nach Noah Pesch zum Einsatz kommen müsste. Weitere Spieler sind unter anderem Malik Fakro vom MSV Duisburg für den Libanon und der Kollege Lukas Fox vom 1. FC Bocholt ist im Kader von Luxemburg, wird da aber wahrscheinlich hinter einem Gladbacher Torhüter Platz nehmen müssen auf der Bank.
Ja, ist ja auch 18-jähriger Thiago Pereira heißt er, glaube ich. Also auf jeden Fall hat die doppelte Staatsbürgerschaft für Luxemburg und für Portugal und hatte auch zuletzt seinen ersten Bundesliga-Auftritt und blieb da auch ohne Gegentor.
Ja, deswegen fließende Übergänge hier.
Ja, gelernt.
Manche Regionalligisten sind trotzdem in der kommenden Woche im Einsatz, unter anderem Rot-Weiß Oberhausen im Niederrhein-Pokal gegen Rot-Weiß Essen, das große Derby im Halbfinale. Der MSV Duisburg spielt gegen Union Nettetal, ist da der haushohe Favorit. Nettetal ist nämlich in Anführungszeichen nur ein Oberligist, der auswärts antreten muss. Also das riecht schon sehr nach Finale MSV Duisburg gegen RWE, RWO. Hättest du da irgendwie eine Vermutung, wen es treffen könnte?
Also tendenziell, ne, man tippt dann wahrscheinlich wohl eher auf RWE, vor allem weil RWE extrem gut drauf ist, gerade in der dritten Liga. Ja. Seit dem Trainerwechsel kaum mehr Punkte abgegeben. Aktuell jetzt auch dieses 1:1 gegen Dynamo Dresden. Ich verfolge ja die dritte Liga auch immer wieder gerne. Ja, also ich musste auf RWE gehen, einfach nur anhand der aktuellen Formkurve, denn bei RWO wiederum zeigte die tendenziell eher nach unten, auch wenn jetzt hier das 2-0 gegen Paderborn 2 vielleicht ein bisschen so ein kurzes Lebenszeichen vor dem Derby war.
Ich halte dagegen und zwar aus einem Grund irgendwann...
Mutig, muss ich sagen.
Irgendwann muss diese Serie einfach mal brechen, denn ich kann mich an keinen RWO-Sieg mehr erinnern in der jüngeren Vergangenheit. Habe gerade mal nachgeschaut, wir haben nämlich bei FUPA das Feature, dass du im Spiel erkennen kannst, die direkten Duelle aufrufen kannst. Mhm. Und der letzte Sieg von RWO gegen RWE oder über RWE war am 21.05.2018 im Niederrhein-Pokalfinale. Deswegen jetzt nach bald 7 Jahren, denke ich mal, platzt der Knoten. Ich sage, wie damals im Finale ein spätes 2:1.
Interessant, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der RWO was zu melden hat. Ich glaube 2-0, vielleicht sogar 3-0. Ne, ich gehe auf ein 2-0 für RWE.
Und wie hoch gewinnt Duisburg? Oder glaubst du da an die große Überraschung?
Ja, also Nettetal hat, glaube ich, jetzt irgendwo das Überraschungspulver verschossen. Mit 2 Siegen gegen 2 oberklassige Vereine. 2 Siege? Auf jeden Fall gegen den 1. FC Bocholt. Jetzt im Elfmeterschießen mit sehr viel Dusel weitergekommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Duisburg ähnlich unglücklich, dass es für Duisburg ähnlich unglücklich vonstatten geht. Deswegen sage ich mal, es wird nicht so hoch, glaube ich, aber ja, so ein 5-0 könnte ich mir schon sehr gut vorstellen.
7-1.
Okay, Brasilien-Deutschland.
Brasilien-Deutschland, genau. Aber ein Spiel findet trotzdem statt in der Regionalliga West, das ist ein vorgezogenes Spiel des 27. Spieltags. SC Paderborn 2 gegen Eintracht Hohkeppel. Und hier glaube ich, dass sich Hohkeppel erneut durchsetzen wird, erneut punkten wird und das wird ein knackiges, spannendes 1:0 Torschütze Enzo Wirtz.
Okay, ich gehe auch auf Eintracht Hohkeppel, gehe aber um 2-1. Ich glaube, dass Paderborn vielleicht sogar in Führung geht und dass dann Hohkeppe zurückkommt. Aber du hast vielleicht noch ein Spiel unterschlagen. Das ist nämlich unter der Woche. Das ist der SV Rödinghausen gegen Fortuna Köln am kommenden Mittwoch.
Das Nachholspiel, das vielbesagte.
Mhm.
Ja.
Ja, ich glaube, für beide Vereine ist nicht mehr viel zu holen. Ne? Ich glaube, ich tippe auf ein Unentschieden. Ne? Auf so ein müdes Unentschieden, so ein 1-1 könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Jetzt, wo du es gerade ausgesprochen hast, ist das Erste, was mir in den Kopf kam, ein 0-0.
Noch schlimmer, okay.
Noch schlimmer. Boah, bleibe ich dabei. Sollte Fortuna Köln gewinnen, sind es nur 6 Punkte. Aber dann muss Fortuna Köln auch schon am kommenden Wochenende direkt wieder aussitzen, weil dann das Spiel gegen am 29. März aussitzen, weil dann das Spiel gegen Türkspor Dortmund gewesen wäre. Deswegen sehr schwierig. 0-0.
Ja, okay, passt ja.
Die anderen Spiele werden wir dann tippen,
wenn es soweit ist. Wir können jetzt nicht so weit unsere Glaskugel, können wir nicht so weit ausschöpfen, dass wir jetzt hier 2 Wochen in die Zukunft schauen.
Genau, deswegen kommen wir jetzt zum letzten Segment des Podcasts und da geht es um ein Spiel, das heißt
Wer bin ich?
Ja, nachdem du in der vergangenen Woche mich mit Malik Fakro vor die Aufgabe gestellt hast, an der ich fast gescheitert bin, bin ich jetzt dran. Einfach nur der Erklärung oder der Vollständigkeit halber noch einmal. Ich stelle 5 Fragen. Es wird quasi immer einfacher, den Spieler zu erkennen. Aber nach 5 Fragen sollte man ihn erkannt haben. Wenn nicht, hat man verloren. Und ihr könnt natürlich gerne mitraten währenddessen. Und wir fangen gerne an mit Frage Nummer 1. Ich erzielte 11 Treffer in der laufenden Saison der Regionalliga West.
Okay.
wenn man die Torschützenliste jetzt nicht auswendig gelernt hat, ist es natürlich nicht so einfach.
Boah, ich weiß, dass der Tabellenzweite 14 Treffer hat hinter Pesch. Deswegen, das muss schon einer der besseren Stürmer sein. Oder?
Durchaus. Kann man schon denken bei 11. Ne? Also, die haben gesagt, nur Pesch hat 19. Wenn du 11 Tore hast, dann.
Keine Ahnung. Weiter.
Hätte man, ja genau, also wir machen weiter. Ich spielte schon in der 1. und 2. Bundesliga. Unter anderem für Hannover 96 und 1860 München.
Mein erster Gedanke war dann natürlich Stürmer des KFC Uerdingen. Der hat aber bei weitem noch nicht so viele Tore geschossen.
Meinst du Al-Ghadaoui?
Ja, genau. Aber der kann es nicht sein. Mhm. Der hat außerdem in der 1. und 2. Bundesliga für den VfB Stuttgart und ich meine Sandhausen gespielt.
Wir können gerne direkt weitermachen, denn ich glaube, bei Frage 3 hast du es.
Okay.
Würde ich denken. Denn ja, ist vielleicht ein zu guter Tipp. Ich bin 38 Jahre alt.
Ich bin 38. Also ein Routini, der seine Karriere offenbar gerade in der Regionalliga West ausklingen lässt.
Mhm.
Boah.
11 Tore, spielte schon in der 1. und 2. Bundesliga, unter anderem für Hannover 96 und 1860 München.
Nächster Tipp bitte.
Nächster Tipp, okay, jetzt hast du es. Denn ich glaube, das haben wir letztens auch, glaube ich, schon mal innerhalb der Redaktion besprochen. Ich schoss ein Tor aus 82 Metern Entfernung.
Doppelkampf, Moritz, Doppelkampf.
Ja.
Oh Gott.
Ja.
Ja. Mann, ey.
Du kannst jetzt gerne deine Jubelmusik einblenden lassen.
Nee, dafür habe ich zu lange gebraucht. Boah, das war gerade schon peinlich. Aber klar, hätte ich früher drauf kommen können. Ich hatte jetzt irgendwie noch im Kopf, dass Moritz Stoppelkamp ja mal ein bisschen länger ausgefallen ist.
Mhm.
Und dann sind 11 Tore ja auch keine so schlechte Bilanz nach der Zeit.
5 wäre gewesen, ich spiele aktuell für RW Oberhausen.
Okay.
Das wäre es dann gewesen.
Welche Bundesliga-Vereine hast du nochmal genannt?
Ich habe Hannover, ich habe natürlich jetzt nicht MSV Duisburg oder so genannt.
Nee, nee, Bundesliga-Vereine.
Ich habe gesagt Hannover 96 und 1860 München. Also quasi die ich persönlich am wenigsten mit Moritz Stoppelkamp verbunden hätte.
Hat er denn mal nicht für Paderborn gespielt?
Ja klar.
Ja, klar.
Aber ich habe die natürlich nicht genannt.
Ja, klar. Deswegen, ich hatte den gerade auch woanders verortet.
Ja.
Spannend. Gut gemacht.
Danke.
Und ich denke mal, viele der Zuhörer haben jetzt schneller das Ergebnis erraten. Ja, das soll es jetzt für heute schon gewesen sein. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen erholen von diesem Schock, dass ich das nicht früher erraten habe. Weil bei 38 Jahren hätte es schon klingeln müssen. Na gut, wir schauen jetzt in der kommenden Woche mal, wann wir uns melden. Denn wie gesagt, es ist kein aktueller Spieltag. Es ist aber gut möglich, dass wir eventuell eine Sonderfolge einstreuen, wenn in Düren was passiert, in Uerdingen was passiert.
Warum nicht?
Klar. Da scheint ja irgendwas auf uns zuzukommen. In diesem Sinne schon mal vielen Dank, auch für das bisherige Feedback. Die letzte Folge, die Sonderfolge zu Türkspor Dortmund kam sehr gut an. Das war die beste Folge Fupalava aller Zeiten, beziehungsweise erstklassig, vierklassig sowieso. Bei unserem Podcast erstklassig, vierklassig ist ja ein Fupalava angeschlossen in den Podcast-Mediatheken. Deswegen folgt uns da gerne rein. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, gerne an fupa@rp-digital.de senden. Und noch ein Hinweis, in unserem anderen Podcast Fupalava habt ihr oder findet ihr ein Gewinnspiel. Das Ganze hat noch eine Gültigkeit bis Montag, 17. März, 22 Uhr. Falls ihr da 50 Euro Guthaben bei Ultsport gewinnen möchtet, folgt gerne rein, hört gerne rein und schickt uns eure Antwort. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen und danke fürs Zuhören.
Danke, danke. Bis dann. Ciao, ciao.